Wie perfekt soll der Abschied sein? Marco Reus? Ja, wie im Bilderbuch, wie in einem Hollywood-Streifen. Ja, fast schon auf kitschige Art und Weise sagt Reus dem BVB-Stadion und seinen Fans Tschüss. Und zwar auf beeindruckende Art und Weise, übrigens auch an der Biertheke. Etwas anders dürfte da die Gefühlslage bei Mats Hummels sein, denn der Traum von der Heim-EM ist geplatzt. Für die beiden BVB-Urgesteine bleibt trotzdem noch ein ganz, ganz großer Traum in dieser Saison. Wembley Calling. Außerdem, der BVB lockt einen Stürmer-Superstar in das Ruhrgebiet. Ob das am Ende auch klappt? Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, wünsche ein frohes Pfingsten oder aber ein frohes Pfingsten gehabt zu haben, je nachdem, wann ihr uns einschaltet, wann ihr euren, ich hoffe, Lieblingspodcast einschaltet, die Dortmund-Woche. Hier sind wir wieder, Manni Sedelbauer und ich, und wenn man so einen Podcast zu zweit macht, ab und zu, das habt ihr auch schon mitbekommen, da betteln wir uns auch ein klein bisschen. Ich glaube, dass ich bei diesem Wochenende in einem Punkt die Nase vorhabe. Hatte. Manni, hallo erstmal. Ich habe ein Freibier bekommen.
Ich habe kein Freibier bekommen. Etwa von einem ganz bestimmten Mann.
Ja.
Das ist ja
doch frech. Tatsächlich. Nein, ich hatte von dieser Aktion Wind bekommen von vor dem Spiel. Allerdings, das sollte noch alles ein bisschen unter der Decke bleiben. Das sollte Top Secret sein, sollte eine Überraschung werden. Und war es ja dann auch tatsächlich. Und dann wurde es ja angekündigt durch diverse Hinweise an den Getränkeständen, die Spieler, beziehungsweise die Fans, die Spieler nicht, aber die Fans dann aufgesucht haben nach Schlusspfiff. Und da stand es dann halt drauf, das Abschiedsbier geht auf mich, euer Marco Reus. Und das muss ich wirklich sagen, ist eine richtig, richtig tolle, eine richtig geile Aktion gewesen. Und da erkennt man auch, ja, der Junge ist in Dortmund geboren, der Junge ist in Dortmund groß geworden und der weiß, was Bier auch, ist jetzt kein Witz, kulturell für diese Stadt bedeutet. Es gibt ja diesen sogenannten Dortmunder Dreiklang, Kohle, Stahl und Bier, das sind die entscheidenden Wirtschaftsfaktoren über viele, viele Jahre für Dortmund gewesen. Und Marco Reus kennt sich aus und die Jungs von der Süd waren natürlich begeistert.
Begeistert und schnell.
Begeistert, weil,
oder
wie gesagt,
wie war das eigentlich?
Begeistert
hat das
und
wirklich
schnell.
Jeder bekommen, der durfte einmal hin, oder wie lief das dann in der Praxis?
Ja, also es ist so gewesen, dass jeder, der nach Spielende noch an die Getränkestände gegangen ist, muss man da natürlich zusagen, das allermeiste Bier wird entweder vor dem Spiel oder auch während des Spiels getrunken. Aber es gibt natürlich auch einige, die dann diesen Stadionbesuch abschließen wollen, um sich vielleicht noch ein Bier zu holen oder die Pfandbecher zurückbringen wollen und dann auf einmal feststellten, hey, hier ist noch was zu haben und das Ganze umsonst und das geht auf Marco Reus. Man kann jetzt schlecht sagen, wie viele Leute jetzt tatsächlich ein Bier von Marco Reus spendiert bekommen haben. Es gibt so ganz grobe Schätzungen, die liegen so, habe ich mir sagen lassen. Ich habe heute Morgen noch mal ein bisschen recherchiert. Wir zeichnen übrigens relativ früh auf. Wir zeichnen am Sonntag schon auf. Also ich habe an diesem Pfingstsonntag mal recherchiert und da hieß es, Herrn, es könnten tatsächlich so ein Bierdeckel auf Herrn Reus zukommen in Höhe von 100 bis 120.000 Euro. Das ist schon eine stattliche Runde gewesen.
Ja, das war auf jeden Fall eine teure Runde. Da kannst du Gift drauf nehmen. Aber auch für Marco Reus, aber natürlich, der weiß natürlich, wie man sich gebührend, glaube ich, auch verabschiedet und wie man die Herzen der Fans gewinnt, obwohl er die natürlich eh schon seit Jahren inne hat. Und wenn man dann auch noch auf dem Platz so eine Leistung bringt wie er, ich glaube, dann gibt es eigentlich keinen perfekteren Abschied aus dem Signal Iduna Park, oder?
Nein, also da passte alles zusammen. Also das war ja dann fast schon märchenhaft, dass er tatsächlich sogar noch eine Torvorlage und dann einen Treffer hat beisteuern können.
Fast schon kitschig, ne?
Ja, ein klein bisschen, also Hollywood-mäßig. Und also dieser Freistoß, der war dann wirklich nahezu perfekt. Man hatte während dieses Spiels in der einen oder anderen Situation auch tatsächlich das Gefühl, also sie haben ihn noch mehr gesucht, den Marco Reus, die Mitspieler, als vielleicht in einem normalen Spiel. Das ist ganz interessant, weil Nico Schlotterbeck hat es hinten raus, Julian Brandt ist es gewesen, der hat es hinten raus zugegeben, der hat gesagt, Jadon Sancho hätte ihm vor dem Spiel gesagt, dass er alles versuchen wird in diesem Spiel, um Marco Reus einzusetzen. Da gab es tatsächlich auch so ein, zwei Situationen, wo Jadon normalerweise weiter dann sein 1-gegen-1 Dribbling versucht fortzusetzen, wo er dann aber mal auf Reus quergelegt hat. Nicht alles ist aufgegangen, aber wow, er macht tatsächlich noch sein Tor und schöner O-Ton anschließend übrigens auch von dem Darmstädter Keeper von Marcel Schuhen. Der hat gesagt, also dieser Freistoßtreffer, der war einfach nur Weltklasse. Und er wünscht Marco Reus von Herzen, dass ihm genauso ein Ding im Champions-League-Finale gegen Real Madrid nochmal gelingt, weil dann alle Welt sagen würde, naja, das hat er gegen Darmstadt geübt. Und dann würde er, Marcel Schuhen, auch quasi seinen Anteil daran haben, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte. Also, ihr merkt schon, es ging gestern weniger um Punkte, Tore, Meisterschaft. Es ging in erster Linie um eine würdige Verabschiedung eines in der Tat großen Spielers, eines sehr besonderen Spielers, aufgrund seiner Biografie einfach. Also in Dortmund geboren, in Dortmund aufgewachsen, dann vom Post-SV schon, keine Ahnung, als ganz junger Kerl zum BVB gekommen, in der Jugendabteilung dort gespielt, dann ja sogar ausgemustert worden mit 16, angeblich zu schmächtig, zu klein, musste den Umweg nehmen über LR Aalen damals, immer mit dem Regionalexpress gependelt, von Dortmund nach Aalen, dann Borussia Mönchengladbach, Fußballer des Jahres dort geworden, bis er dann tatsächlich 2012 nach Dortmund zu seinem BVB zurückgekehrt ist. Und ich habe hinten raus, hatte ich nochmal die Gelegenheit, also ich habe mit Marco Reus selbst gesprochen, das war auch sehr schön. Er war ist ja manchmal in den Interviews auch so ein bisschen unterkühlt, fast so ein bisschen kurz angebunden, so wirkt er auf die Öffentlichkeit. Er war sehr gelöst, er war sehr, sehr emotional. Und er sagte mir, mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier großartig sagen soll. Es sind so viele Eindrücke an diesem Tag auf mich eingeprasselt. Also das ging los beispielsweise, wenn du mit dem Bus zum Stadion fährst, wenn dir auf einmal bewusst wird, ey, das ist sozusagen deine letzte Anreise im Mannschaftsbus in Richtung Signal Iduna Park, das wird es nicht mehr geben. Wenn du zum Warmmachen rausgekommen bist, also sobald er erschien, gab es bereits einen ohrenbetäubenden Applaus, dann die offizielle Verabschiedung, das war dann so etwa gegen 2:10, als er dann dieses riesige Blumengebinde bekommen hat, da ist er dann schon das erste Mal zur Süd gegangen. Naja, und dann diese Szenen halt nach Schlusspfiff. Also das sind tatsächlich auch Gänsehautmomente, überhaupt keine Frage, wie er dann oben quasi in die gelbe Wand eingestiegen ist. Also man kann, glaube ich, da fast den Bergsteigerbegriff da mal verwenden in dieser Situation. Und ich habe ein Interview geführt zu dem Zeitpunkt, als er dann da immer höher reinstieg in die gelbe Wand, der Marco Reus. Ich habe ein Interview mit Sebastian Kehl geführt und ich habe ihn dann nur gefragt, ich sage immer, habt ihr keine Angst, dass er da irgendwie verloren geht? Ich meine, ihr braucht den noch einmal in Wembley unter Umständen. Und also das war richtig, richtig groß. Und übrigens auch bemerkenswert, wie die Darmstädter, sagen wir mal, da mitgespielt haben. Also als er dann ausgewechselt wurde, Marco Reus, das hatte dann ja wirklich schon Form wie bei einem Abschiedsspiel. Also das erinnerte kaum noch an ein normales Bundesligaspiel, als dann das Spiel lange unterbrochen war, die BVB-Spieler dann dieses Spalier für ihn gebildet haben. Und aber sehr fair, wie die Darmstädter sich verhalten haben, die gesagt haben, hey, das gehört dazu. Und wenn es einer verdient hat, dann ein Spieler mit dieser Biografie, nämlich Marco Reus. Also es passte irgendwie alles in diesen Rahmen. Und natürlich, Manni, dazu auch noch ein Sieg. Und was ganz, ganz wichtig ist, keine Verletzten, denn es steht ja noch ein weiteres Spiel an. Ne?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, aktuell ist es tatsächlich so, dass das wirklich an erster Stelle steht, dass jeder aus so einem Spiel gegen den Tabellenletzten, letztes Bundesligaspiel einfach heil rauskommt aus dieser Angelegenheit. Und ich glaube, da gab es dann schon so ein kleines Durchatmen danach, als wirklich man sehen konnte, ja, okay, Marco Reus ist genau das Thema und man hat nicht irgendwelche Randthemen wie Hummels geht angeschlagen raus oder etc. Weil ich glaube, das hätte das Ganze so ein bisschen vielleicht noch dann übertüncht, wenn man aber auch sagen muss, du hast ja alles schon angeführt, auch diese Choreo, das war ja wirklich unfassbar. Thorsten Lieberknecht hat das auch nochmal auf der Pressekonferenz nochmal danach betont, dass man auch mit großem Respekt dem eben gegenübergetreten ist, dass man Marco Reus auch diese Bühne geben wollte. Und da gehört schon auch ein großer Sportsgeist dazu. Also da muss man schon auch den Hut vornehmen. Das macht nicht jeder. Und ja, er ist ein Ausnahme-Fußballspieler, er ist ein Ausnahmekicker. Das hat er gestern auch unter Beweis gestellt, unabhängig davon, wie oft sie ihn jetzt gesucht haben oder nicht. Aber er hat trotzdem gezeigt, er kann nach wie vor noch den Unterschied machen. Und einmal würde das vielleicht ja noch im schwarz-gelben Trikot auch noch machen, den Unterschied. Und für Marco Reus ist es das ja auch noch nicht gewesen. Ne? Er hat ja auch, ich weiß nicht, was er zu dir dann im Interview gesagt hat, aber er hat ja auch gesagt, ne, also er fühlt sich auch noch gut, er fühlt sich auch noch so, also er denkt auch noch von sich, dass er gut ist und das ist er ja auch und deshalb war es das ja noch nicht komplett mit seiner Karriere, also der wird auch in der kommenden Saison, wo dann auch immer, noch gegen den Ball treten und ja, vielleicht dann auch andere Fans begeistern, aber ich glaube, diese Verbindung zwischen der gelben Wand und Marco Reus, das ist was ganz, ganz Spezielles und ja, das wird es auch immer bleiben,
Definitiv. Und ich habe mit seinem Berater, mit Dirk Hebel, gestern auch noch gesprochen. Der war dann auch im Innenraum und war auch recht bewegt. Und wir sind noch mal so ein bisschen durch diese Karriere von Marco Reus gegangen, die ja nicht nur, wie wir alle wissen, von Höhen geprägt worden ist, sondern wo es auch Tiefen gab, schmerzhafte Tiefen. Ich erinnere hier beispielsweise, das eine hatte ich ja eben schon erwähnt, dass es so ein bisschen untergegangen ist. Also diese Beziehung zwischen Reus und seinem BVB war ja nicht immer rosa-rot, ausgemustert in der Jugend. Das musst du, glaube ich, auch erstmal schlucken, wenn du als geborener Dortmunder glaubst, du hast ja deinen Traum eigentlich schon wahrgemacht, indem du beim BVB in der Jugend kickst und wirst dann auf einmal ausgemustert. Naja, und dann diese vielen schweren Verletzungen, die ihn in entscheidenden Momenten seiner Karriere zurückgeworfen hat. WM 2014, also ich meine, hat sich im letzten Testspiel davor verletzt. Dirk Hebel hat mir das nochmal berichtet. Das Testspiel war damals in Mainz. Letzter Härtetest quasi vor der WM in Brasilien. Dann ging es in eine Mainzer Klinik und dann war die Frage nach der Untersuchung, wer sagt es jetzt, Marco Reus, nämlich, dass diese Verletzung so schwerwiegend ist, dass die WM völlig indiskutabel für ihn ist. So, und das musst du dann erstmal schlucken, sitzt dann zu Hause, siehst dann die Bilder, wie beispielsweise, gab ja auch noch diesen wirklich sehr rührenden Gruß der Nationalspieler der Deutschen, nachdem sie dann den WM-Triumph eingefahren hatten in Rio de Janeiro, mit diesem Gruß an Marco Reus. Das ist nicht leicht. 2 Jahre später Europameisterschaft, damals in Frankreich, genau das Gleiche. Er hatte sich große Hoffnungen gemacht, es hat wieder nicht geklappt. Und dann, als er denn tatsächlich mal teilnehmen konnte an Turnieren, wie beispielsweise bei der WM 2018 in Russland, da, und das lag ja nun wirklich nicht an ihm, weil die deutsche Mannschaft halt so schlecht, dass bereits schon in der Vorrunde Schicht im Schacht war. Er hat mir irgendwann mal gesagt, als ich ihn gefragt habe, bestimmt ein paar Jahre her, wie er für sich persönlich eigentlich diese Nackenschläge verarbeitet hat, wie er es geschafft hat, dann wieder nicht nur physisch zurückzukommen, sondern vor allen Dingen auch psychisch wieder so weit zu sein, dass er sagt, pass auf, Haken dran, es geht weiter, ich setze mir neue Ziele. Und da hat er gesagt, irgendwie hätte er so ein bisschen das Gefühl, dass es ja sein könnte, dass wenn du solche Nackenschläge hättest wegstecken müssen, dass es hinten raus vielleicht dann irgendetwas extra noch gibt in dieser Karriere, mit dem du nie gerechnet hättest. Und ich musste da gestern dran denken, weil, ich sag mal so, am 1. Juni könnte es ja die Gelegenheit geben, dass dann etwas kommt, mit dem bis vor kurzem tatsächlich niemand gerechnet hätte, nämlich in Champions League für Borussia Dortmund. Aber okay, das ist jetzt, ich werde auch ein bisschen emotional, aber ich glaube, es ging allen so, die da gestern dabei waren.
Ja, total. Stell dir das mal vor, heute in 2 Wochen Marco Reus am Borsigplatz mit dem Henkelpott.
Wow.
Nach gestern dachte man ja eigentlich, mehr geht nicht. Aber wenn man sich das mal so kurz vorstellt, ich glaube, so die Kirsche, die letzte Kirsche oben, die gibt es noch. Die gibt es noch zu holen. Ja, das wäre natürlich schon Wahnsinn.
Ich hab ihn gestern gefragt. Ich sag, was hast du nach dem, was jetzt da gestern schon im Stadion los war. Hast du eine Vorstellung davon, was hier in Dortmund los sein könnte, falls der BVB das Ding in Wembley wirklich rocken sollte und den Henkelpott gewinnen sollte zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte? Und er hat das immer abgebürgert. Er sagt, ja, ein schweres Spiel, wir müssen uns gut vorbereiten und wir brauchen auch Glück und so weiter. Und dann kam er aber hinten raus dann doch nochmal auf meine Frage zurück. Er sagte, ja, ich kann es mir vorstellen. Also ich glaube, wenn das tatsächlich eintreten sollte, dann reißen wir die Stadt ab. Und ich glaube, irgendwie sowas müsste es dann auch sein. Aber wie gesagt, das sind ungelegte Eier. Aber ihr merkt daran, wir sind natürlich auch begeisterungsfähig. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass dieser Champions League-Gewinn, ich glaube, es sind nicht nur BVB-Fans in Deutschland, die dem BVB die Daumen drücken, sondern es geht tatsächlich auch um den deutschen Fußball. Der wird dort von Borussia Dortmund auf dem höchstmöglichen Niveau auf Vereinsebene vertreten werden. Und auch, also beispielsweise von den Darmstädtern gestern kamen nur die allerbesten Wünsche. Er hofft, dass der Fußballgott sich auf die Seite von Borussia Dortmund schlägt am 1. Juni, sagte beispielsweise Thorsten Lieberknecht. Alle Welt, kann man fast sagen, drückt dem BVB die Daumen. Und wir natürlich auch.
Ja, und explizit natürlich auch die Eintracht aus Frankfurt und ja auch Heidenheim, die sozusagen, also Heidenheim könnte ja tatsächlich nächstes Jahr international spielen, das muss man sich mal vorstellen. Und Eintracht Frankfurt könnte mit, was haben sie jetzt, 50 Punkte plus minus könnten die nächste Saison einfach Champions League spielen. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Also die werden garantiert dem BVB die Daumen drücken und ich glaube, der Rest von Fußball Deutschland auch.
In der Tat. Also wie gesagt, dieses Thema wird jetzt natürlich, weil die Bundesliga-Saison halt Geschichte ist, dieses Thema wird jetzt natürlich von Tag zu Tag immer mehr Fahrt aufnehmen, es wird immer dominanter werden, es wird sowas wie richtige Vorfreude auf dieses Spiel in Wembley entstehen. Das hat man ja schon gemerkt, nachdem der Finaleinzug festgestanden hat. Aber ich glaube, dass das, was den Spannungsbogen angeht, nochmal deutlich zunehmen wird. Und ich bin sehr gespannt, wie es dem BVB, wie es Edin Terzic gelingen wird, seine Mannschaft auf dieses Spiel vorzubereiten. Möglicherweise eine nicht ganz so einfache Situation, jetzt 14 Tage Zeit zu haben, kein anderes Spiel vorher. Da musst du schon konzentrationstechnisch richtig bei dir sein, um tatsächlich den vollen Fokus darauf richten zu können. Und aber gestern, wie gesagt, alle haben versprochen, logischerweise alles dafür zu tun, ich glaube, so haben es mehr oder weniger alle ausgedrückt, dass da dann tatsächlich das beste Saisonspiel von Borussia Dortmund erfolgen soll. Und ich glaube, gegen Real Madrid müsste es auch schon die beste Saisonleistung sein. Aber wer weiß, die Mannschaft hat uns international so häufig überrascht. Vielleicht gelingt ihr das ja tatsächlich noch ein letztes Mal. Aber ich würde mal vorschlagen, wir hören noch mal ein bisschen rein, wie das so gewirkt hat auf die Fans gestern, dieser wirklich besondere emotionale Moment, die Verabschiedung von Marco Reus, noch dazu mit seinem 120. Bundesligator für den BVB. Ich glaube, Manni, wir haben O-Ton von Edin Terzic dazu, kann das sein?
Ja, das kann sehr, sehr gut sein. Vorschlagen, wir hören gemeinsam rein.
Ja, wir haben das ja dann gemeinsam ein bisschen aus der Ferne uns angeschaut, zusammen mit dem Trainerteam und den Funktionären, weil das absolut Marcos Bühne ist. Und ich glaube, dass die ganze Mannschaft sich extrem gefreut hat, dass es alles so gekommen ist heute. Das ist nahezu perfekt war. Alles hat gepasst. Wir haben uns dann irgendwann mal in der Halbzeitpause darauf geeinigt, dass wir die 80. Minute anvisieren. Und dann, glaube ich, haben wir sie um 2 Sekunden verfehlt. Also es hat nahezu alles funktioniert. Und wir haben uns dann nur ganz kurz gesehen. Wir sind permanent aneinander vorbeigelaufen. Marco hatte seine Familie auch ganz nah bei sich. Aber ich habe schon gespürt, dass er sehr zufrieden war, wie das jetzt heute alles gelaufen ist. Und deshalb sind wir sehr zufrieden auch, dass wir ihm den ganzen Rahmen dann halt auch bieten konnten.
Ja, passende Worte, denke ich, dem Anlass entsprechend von Edin Terzic über Marco Reus. Ich meine, die beiden haben natürlich auch einiges gemeinsam. Damit sage ich jetzt nicht, dass sie immer einer Meinung gewesen sind. Das sind sie speziell auch in dieser Saison nicht immer gewesen. Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen an dieser Stelle. Aber ich glaube, diese besondere, auch emotionale Verbindung, die sie beide haben zum BVB, das ist etwas sicherlich Bemerkenswertes, vor allen Dingen, weil es im modernen Fußball auch nicht mehr so alltäglich ist. Nehmen wir einfach mal Marco Reus, ein Spieler, der so viele Jahre bei einem Verein verbracht hat, noch dazu dem Verein aus seiner Heimatstadt, obwohl er sicherlich mehrere andere Möglichkeiten gehabt hätte. Das ist etwas, was den Fans und gerade den Anhängern eines Traditionsvereins, gerade auch den Anhängern eines Traditionsvereins aus dem Ruhrgebiet, sicherlich sehr, sehr gut tut. Und das hat man da gestern auch gespürt. Also Ehre, wem Ehre gebührt, das war, denke ich, hoffentlich auch ein würdiger und ausführlicher Blog hier in der Dortmund-Woche zu Marco Reus. Und weil wir beide so ein bisschen emotional angepiekst waren bei dem Thema Money, haben wir auch vergessen, ihm tatsächlich unsere bescheidene Auszeichnung auch noch mit auf den Weg zu geben. Ist doch keine Frage. Natürlich ist Marco Reus diesmal unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Und nicht nur, weil es Freibier gab, sondern auch sonst ist das natürlich klar, dass er nicht nur vom Auftreten, von der ganzen Bühne, die man ihm ermöglicht hat, sondern auch wegen seiner Leistungen jetzt natürlich gegen Darmstadt, er diese Auszeichnung absolut verdient hat. Und Olli, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Haken dahinter. Vielleicht kommt dann der Große nach dem Champions-League-Finale, vielleicht nach der Feier am Borsigplatz, wer weiß das schon. Und würde sagen, wir gehen zu unserem nächsten Thema. Denn es gab Ende der vergangenen Woche, genauer gesagt am Donnerstag, eine Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann in Berlin. Und unsere erste Rubrik, die haben wir so ein bisschen hinten runterfallen lassen. Die haben wir sehr, sehr spät erst genannt. Deshalb würde ich sagen, wir wollen gar nicht mehr in diese Gefahr kommen, dass das gleich nochmal passiert. Deshalb würde ich jetzt direkt sagen, hier kommt unser Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Der Traum von der Heim-EM ist für Mats Hummels geplatzt. Wir haben es ja schon ein paar Tage zuvor ja zumindest mal ahnen können, als dann auch so ein bisschen durchgesickert ist, dass Robin Koch nominiert wurde, dass Nico Schlotterbeck nominiert wurde und. Also man konnte schon das ein bisschen ahnen, dass es soweit kommt. Am Donnerstag gab es dann eben die Gewissheit, ja, und der Aufschrei gerade in den sozialen Netzwerken, der war natürlich riesengroß. Es herrschte so ein bisschen Unverständnis, auch ein großer Unmut. Und das war tatsächlich auch so das erste Mal, hatte ich so das Gefühl, dass in dieser Amtsperiode von Julian Nagelsmann auch mal so ein bisschen negative Stimmung, mal ein bisschen Gegenwind kam. Das kannte man bislang ja noch nicht. Und Olli, wie hast du es denn aufgenommen? Also hast du gesagt, naja, irgendwo verständlich, warst du auch ein Stück weit enttäuscht für ihn, warst du sogar auch sauer? Wie war es für dich?
Nein, also sauer war ich jetzt auf keinen Fall und ich war auch nicht überrascht, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass Mats Hummels nominiert wird. Ich war mir relativ sicher, dass das nicht passieren wird und ich kann hier auch die Beweggründe, die Julian Nagelsmann ja teilweise zum Ausdruck gebracht hat, er hat nicht alles gesagt, glaube ich, was er denkt diesbezüglich, aber ich kann diese Beweggründe, die er für diese Entscheidung hat, ein Stück weit nachvollziehen. Also fangen wir erstmal mit der rein sportlichen Bewertung des Spielers Mats Hummels an. Mittlerweile knapp 35 Jahre. Er ist jemand, der, das stimmt, eine herausragende zweite Saisonhälfte beim BVB gespielt hat und der speziell in diesen Spielen in der Champions League sich wirklich bärenstark präsentiert hat. Aber wenn man sich mal anschaut, wie diese Spiele, in denen Mats Hummels also besonders stark agiert hat, ausgesehen haben, dann kommt man relativ schnell zu der Feststellung, dass dies Spiele gewesen sind, in denen der BVB häufig tiefer gestanden hat, als er das in den allermeisten Bundesligaspielen getan hat. Das sind Spiele gewesen, in denen der Gegner sehr viel Druck gemacht hat, in denen wirklich alle Borussen, auch die Offensivspieler, aufopferungsvoll mit nach hinten gearbeitet haben. Und Mats Hummels, und das ist seine große Stärke, war hinten, ich nenne es mal jetzt ein bisschen brachial, der Turm in der Schlacht, derjenige, der die Abwehr zusammengehalten hat, derjenige, der nach wie vor ein sehr, sehr gutes Timing hat, was Kopfballabwehren angeht, auch was das Tackling angeht, da hat er wirklich herausragende Leistungen gebracht. Aber dieses Spiel ist eher untypisch für das, was Julian Nagelsmann auf die Nationalmannschaft bei der EM zukommen sieht. Also die deutsche Nationalmannschaft wird dort wesentlich offensiver auftreten. Die deutsche Nationalmannschaft wird defensiv wahrscheinlich in erster Linie darauf achten müssen, dass man keine gegnerischen Konter schluckt. Und wenn es mal zu Ballverlusten kommt und die Innenverteidiger sind relativ weit aufgerückt, so wie es der Spielweise von Nagelsmann entspricht, dann ist natürlich Sprintstärke in der Rückwärtsbewegung angesagt. Und das ist sicherlich etwas, wo Mats Hummels, naja, es war noch nie seine Paradedisziplin, aber wo er natürlich einfach aufgrund des viel zitierten Zahnes der Zeit sicherlich auch gelitten hat in den letzten Jahren. Da fehlt es ihm an Schnelligkeit, da fehlt es ihm an Sprintstärke. Das ist, glaube ich, ein Aspekt gewesen, der eingeflossen ist in diese Entscheidung von Nagelsmann. Naja, und der andere Aspekt ist derjenige, dass Hummels aufgrund seiner Art nicht unbedingt als, ich sag mal, der Pflege das leichteste Backup-Spieler gilt. Also normalerweise wäre die Entscheidung ja gewesen, okay, man holt einen derartig erfahrenen Spieler hinzu, weil der, selbst wenn du ihn jetzt nicht spielen lässt, auch einen guten Einfluss auf die Mannschaft aufübt, indem er beispielsweise auch Mitspieler, den etwas die Erfahrung bei diesen Turnieren, bei diesen großen Turnieren fehlt, indem er denen Ratschläge gibt, indem er sie vielleicht auch nochmal aufmuntert. Und das wiederum ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, für das Mats Hummels bekannt ist. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann sehr, sehr stark auf Homogenität in der Mannschaft setzen wird und dass er schon irgendwo auch so ein bisschen die Befürchtung hatte, ob Mats Hummels sich tatsächlich so ein- und unterordnen wird, wie er das für nötig hält, der Bundestrainer. Daran scheint er, glaube ich, Zweifel zu haben. Ich weiß nicht, wie siehst du es, Manni?
Ja, tatsächlich ähnlich. Also gerade wenn man, und ich meine, das ist in unserer Zeit ja ein wahnsinnig beliebtes Werkzeug, dieses Social Media einfach mal beobachtet, wie Mats Hummels da so agiert, dann ist er ja da schon auch einer, der da sehr, sehr aktiv ist. Der da auch schon mal den einen oder anderen Scherz auf den Lippen oder auf der Tastatur oder wo auch immer hat. Zuletzt, als er so gegen die Farmers League, gegen die Bundesliga beziehungsweise gegen die Premier League so ein Stück weit gestichelt hat, weil die Bundesliga da ja immer so ein bisschen aufgezogen wird, dass Spieler dort nur ausgebildet werden und dann nach England verkauft werden und so weiter. Da sich einen Spaß erlaubt und auch sonst, jetzt zuletzt auch, fand ich ganz interessante Sache, kurz nach der Nominierung hat er dann auch ein Video gepostet von Spielsituationen von ihm aus dem Training und hat dann eben darüber geschrieben, Trainings-Europameister. und ja, er ist einfach ein Typ, der immer ganz klar seine Meinung sagt, die er auch gerne offen kundtut. Und ich sehe schon auch die Gefahr, dass ein Mats Hummels, der vielleicht in den ersten 1, 2, 3 Spielen keine Einsatzminute bekommt, dann vielleicht schon auch mal, auch zumindest intern, mal seine Stimme erhebt und sagt, naja, was denn eigentlich los? Ich bin hier doch mit der Erfahrenste, wieso spiele ich nicht? Und ich glaube, er will da überhaupt gar kein Risiko eingehen. Dann nimmt er lieber einen Robin Koch oder vielleicht auch einen Schlotterbeck mit, die sich ja gerne vielleicht auch hinten anstellen, die einfach wahnsinnig froh sind, dabei zu sein, egal wie viele Einsatzminuten die haben und einfach so vor Euphorie sprudeln und ja, das, was man ja auch immer ein bisschen aushört bei Julian Nagelsmann, er hat seine Stammformation gefühlt ja jetzt schon gefunden und jetzt baut er so ein bisschen das Gerüst aus rum. Ich meine, für Schlotterbeck ist es natürlich eine tolle Sache, dass er dabei ist. Das hat ja auch ganz klar Julian Nagelsmann begründet, indem er gesagt hat, naja, das ist ein Mann für die Zukunft, an dem werden wir noch Freude haben, auch in den nächsten Jahren. Also diese Komponente, naja, er ist einfach ein Versprechen für die Zukunft, Schlotterbeck, und Hummels ist das eben nicht. Also das ist, ja, das hat er schon herausgestellt und auch nochmal dann damit seine nicht nominierte belegt. Lass uns mal gemeinsam reinhören. Ich meine, Hummels ist es beim BVB, das konnten viele Fans nicht verstehen. Leon Goretzka ist es ja bei den Bayern, der auch nicht nominiert wurde. Und angesprochen auf diese zwei Personalien bzw. auf diese beiden Nicht-Nominierungen hat Julian Nagelsmann Folgendes geantwortet.
Ich hatte mit beiden längere Gespräche. Natürlich sind die beiden Spieler extrem enttäuscht. Ich glaube, das ist normal und auch verständlich. Und habe ich schon oft gesagt, ich hatte schon als Vereinstrainer echt Probleme damit, diese Gespräche zu führen, wenn ein einzelner Spieler dann in einem wichtigen Bundesliga- oder Champions-League-Spiel nicht spielt. Dann einem Spieler mitzuteilen, dass er bei der Heim-EM nicht dabei ist, hat schon nochmal eine andere Tragweite und sind keine schönen Gespräche. Wenngleich ich weiß, die Informationen einem mitzuteilen ist nicht schön, aber die Informationen zu halten ist wahrscheinlich doppelt und dreifach schlimm. Und das habe ich natürlich nicht gerne gemacht. Das ist noch keine schöne Entscheidung, die man da trifft. Generell würde man am liebsten alle mitnehmen, die Fußball spielen. Das ist ja klar, weil das einfach ein sehr bedeutendes Turnier ist und eine tolle Erfahrung für jeden Spieler, für jeden Trainer. Am Ende muss ich als Cheftrainer aber eine Entscheidung treffen im Sinne der Mannschaft. Und das habe ich ja versucht, gerade in der vorherigen Frage von Franzi so ein bisschen zu beantworten, warum wir uns für die Spieler entschieden haben. Natürlich, wie gesagt, am Ende waren beide sehr enttäuscht und wären gerne dabei gewesen und haben natürlich auch alles reingeworfen, dass sie dabei sind. Ja, ich habe versucht, die Dinge zu erklären, warum und wieso, das zu begründen. Ist auch wichtig, diese Informationen, die ich dann auch den Spielern teile, bleibt natürlich auch zwischen mir und den betreffenden Spielern. Waren da noch ein paar andere dabei, mit denen ich dann auch die Telefonate geführt habe und ihnen die Mitteilung machen musste, dass sie nicht dabei sind. Ja, ich glaube, es ist verständlich, dass sie sehr traurig darüber sind. Waren auf jeden Fall keine bösen Gespräche, aber natürlich gibt es angenehmere im Leben als die.
Ja, also wenn ein Bundestrainer schon sagt, dass beide Spieler wahnsinnig enttäuscht waren, die ja in der Regel eher so eine Formulierung benutzen wie, ja, natürlich sind die enttäuscht, das ist doch ganz normal, aber wahnsinnig enttäuscht, das zeigt schon, dass tatsächlich speziell, glaube ich, auch bei Mats Hummels der Stachel relativ tief setzen wird, weil logischerweise er sich im Spätherbst seiner Karriere befindet und er weiß, dass so eine Chance nicht noch einmal kommen wird. War ja ganz interessant, um mal wieder die Brücke zurückzuschlagen zum BVB, war ja ganz interessant, als Mats Hummels nach dem Erreichen des Champions-League-Finales gesagt hat, also zwei Sachen sind im Prinzip noch möglich. Die würden ihm noch fehlen. Das ist einmal an Titeln der Gewinn der Europameisterschaft. Aber er sagte, darauf würde er nicht mehr setzen. Und dann bleibt noch der Gewinn des Champions-League-Titels. Der ist natürlich noch möglich für den BVB. Auch das ist interessant und auch das zeigt so ein bisschen diese Unterschiedlichkeit zwischen Hummels und Reus. Mats Hummels will ja erst nach Saisonende entscheiden, beziehungsweise mit Borussia Dortmund zusammen entscheiden, ob und wie es weitergeht. Und das hat natürlich dann zur Folge, dass fast schon rauschhafter, emotionaler Abschied, wie er Marco Reus da am Samstag gegen Darmstadt zuteil geworden ist, ihm nicht zuteil werden kann, sehr wahrscheinlich. Ich meine, es ist immer noch theoretisch möglich, dass er dann als Champions-League-Sieger um den Borsigplatz fährt, aber dann würde er natürlich, weil es dann um den Titel gehen würde in dem Fall, um die Würdigung und Feierei des Titels gehen würde, dann würde er nicht mehr so im Mittelpunkt stehen. Und ich finde, das passt auch irgendwo zu ihm. Mats Hummels ist nie so, ich sag mal, der Kumpelprofi, der Profi zum Anfassen gewesen. Er ist immer ein relativ kritischer Geist gewesen. Das zeichnet ihn in einer gewissen Art und Weise aus. Das hat ihm aber auch schon mehrere Male in seiner Laufbahn in etwas schwierige Situationen gebracht. Ich meine, Manni, Julian Nagelsmann ist nicht der erste Bundestrainer, der, sagen wir mal, so eine gewisse skeptische Reserviertheit gegenüber dem Charakter von Mats Hummels hat. Das war bei Joachim Löw ganz genauso. Es hat lange gebraucht, bis Löw tatsächlich auch Hummels, obwohl der schon überragende Leistung bei Borussia Dortmund gebracht hatte, es hat lange gebraucht, bis Löw ihn tatsächlich geholt hatte. Ich kann mich noch gut erinnern, dass Jürgen Klopp mehrfach sich hat beim Bundestrainer ins Zeug legen müssen, doch bitte endlich auch mal Mats Hummels zu nominieren. Also diese Art von ihm, so eine etwas distanzierte, manchmal leicht ironisierende Art, die ist für uns Journalisten ganz erfrischend, weil wir können daraus Honig ziehen für gute Geschichten. Aber das gehört offenbar nicht aus Sicht der Trainer zu, ich sag mal, den Lieblingseigenschaften eines Spielers.
Ich glaube eben gerade nicht, wenn du nicht unangefochtener Stammspieler bist. Also ich glaube, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ja,
ganz genau.
Ich glaube, wenn es jetzt keinen Toni Rüdiger und Jonathan Tah in der Innenverteidigerposition geben würde und Mats Hummels wäre der Stärkste, dann würde Julian Nagelsmann da auch ein Gerüst um ihn bauen. Dann würde er wahrscheinlich auch das Spielsystem ein bisschen anpassen, wie du schon gesagt hast, ein bisschen tiefer dann von Haus aus stehen. Also das glaube ich schon. Wenn man dann aber in der zweiten Reihe ist und dann hast du so einen meinungsstarken Spieler, so ein Alpha-Tier, wenn man ihn so bezeichnen möchte, dann birgt das natürlich schon auch kleine Gefahren. Interessant ist es natürlich auch, wie sich die Nationalmannschaft jetzt schlägt, ne? Weil man kann ja nur abwarten, dass sollten sie ein bisschen zu viele Gegentore bekommen, natürlich dann die Rufe nach Mats Hummels sofort wieder laut werden, aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also mir hat es auch leid getan für ihn, ich hätte es mir auch gewünscht, ich habe es auch bei dem Thema Leistungsprinzip und Momentum nicht hundertprozentig verstanden, trotzdem ist diese Argumentation von Julian Nagelsmann in meinen Augen auch logisch, ich kaufe es ihm auch ab, dass es ihm auch leid tut und ja, am Ende ist er der Bundestrainer, er entscheidet und er ist natürlich dann auch derjenige, der die Konsequenzen tragen muss, wenn es gut läuft, alles super, alles richtig gemacht. Wenn die Abwehr jetzt extrem löchrig ist, dann muss er sich die Frage auch gefallen lassen. Aber wie gesagt, ich finde, Nagelsmann macht das da sehr authentisch. Und jetzt auch nochmal die Brücke nochmal zum BVB zu schlagen. Es war natürlich schon auch auffällig. Ne? Ich weiß nicht, ob du die Bilder nach Schlusspfiff gestern gesehen hast, als Mats Hummels da am Pfosten kauerte. Hast du das gesehen?
Ja. Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Das habe ich auch gesehen. Und ich habe so gedacht, Menschen, ein Königreich würde ich geben, um zu erfahren, was Hummels in dem Augenblick gedacht hat. Ich habe ja dieses leise Gefühl, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Ich meine, du würdest das, glaube ich, ähnlich bewerten. Die Zeichen stehen auf Abschied eher denn auf Weitermachen.
Ja. Ja, irgendwie schon. Ich will es gar nicht laut sagen, aber das sind tatsächlich schon auch meine Gedanken. Also würde ich mich jetzt entscheiden, ich würde nicht sagen, dass es 50-50 steht, sondern eher Zeichen Richtung Abschied. Ja, und wie du gesagt hast, ihm wird dann sowas natürlich nicht zuteil werden. Ne? Auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, wir haben es jetzt öfter angesprochen, wenn das klappt in zwei Wochen da in London und Hummels verabschiedet sich dann mit dem Henkelpott, dann würde auch jeder sagen, naja, alles richtig gemacht, am Höhepunkt der Karriere lässt du es sein, hörst auf die Zeichen deines Körpers und auch familiär bedingt und so weiter. Und ja, das war aber auf jeden Fall schon ein Zeichen. Ich weiß, viele Fans haben dann auch mal wieder über die sozialen Netzwerke dann sofort unter dieses Bild geschrieben, wage es ja nicht, also gemeint ist natürlich, wage es ja nicht zu gehen, aufzuhören, aber es sah schon, also wieso machst du das sonst? Wieso setzt du dich sonst so hin in dieser Art und Weise? Sinnierst wahrscheinlich in deinen Gedanken die vergangenen Wochen, Jahre vielleicht. Also, also in meinen Augen hat das schon Bände gesprochen.
Ja, ich denke auch. Ich denke auch, aber wie gesagt, wollen jetzt natürlich auch nicht zu viel hineininterpretieren. Warten wir es einfach mal ab. Und blicken wir mal ein bisschen nach vorne. Wir blicken heute natürlich auch noch mal auf das Champions-League-Finale. das Champions League-Finale in Wembley. Es ist ja das dritte Champions League-Finale, was Borussia Dortmund in seiner Vereinsgeschichte bestreiten wird. Und ja, wir haben ja noch vor Wembley neben dieser Folge, dieser Pfingstausgabe der Dortmund-Woche, ja noch eine weitere. Und ich habe mir gesagt, ich blicke nochmal zurück explizit auf die beiden Champions League-Finals, die gespielt worden sind. Dazu kommen wir hinterher. Vorher wollen wir aber trotzdem nochmal in die Zukunft, etwas weiter in die Zukunft blicken. Was könnte sich denn tun bei Borussia Dortmund im Hinblick auf die kommende Saison personell, Manni, und da hast du was ausgegraben. Unser Gerücht der Woche, hier kommt's.
Gerücht der Woche.
Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. Es ist ja schon, ja, länger schwirrt dieser Name schon in Dortmund umher und ja, es konkretisiert sich so ein Stück weit, denn der BVB hat auch konkrete Gespräche aufgenommen, allen voran Sven Mislintat, der ihn ja auch zu seiner Stuttgarter Zeit, beziehungsweise zu seinen Anfängen in Stuttgart schon ja, von einem Wechsel nach Deutschland überzeugen konnte. Und Guirassy, ich glaube, das spricht auch für sich, wenn man einfach, oder für ihn, wenn man einfach nur mal auf seine Statistiken guckt. Ne? Also in dieser Bundesliga-Saison hat er 28 Spiele gemacht, hat 28 Tore erzielt, 3 Vorlagen gegeben, am Wochenende ja auch wieder mit einem Doppelpack erfolgreich gewesen. Ja, und das, was den BVB natürlich mit am meisten reizt, neben dieser tollen Statistiken und auch seine Torgefahr ist natürlich immens, ist auch dieser Aspekt, dass er verhältnismäßig, das muss man ja auch im modernen Fußball immer dazu sagen, günstig zu haben ist. Denn der BVB müsste nur in Anführungszeichen knapp 20 Millionen Euro auf den Tisch legen. So hoch ist nämlich die Ausstiegsklausel von Guirassy, der eigentlich noch Vertrag bis 2026 hat in Stuttgart, wenn ich mich nicht irre. Und das ist natürlich schon ein Betrag, der für einen Spieler dieser Güteklasse, glaube ich, für so einen Stürmer, für so einen Torgarant schon durchaus Sinn machen würde. Und wie gesagt, die Gespräche sind fortgeschritten, bleibt spannend, könnte dann aber sozusagen ja als Ergänzung und vielleicht sogar im Sommer dann als Ersatz für Niklas Füllkrug vielleicht auch nach Dortmund wechseln. Olli, Guirassy, das wäre schon einer, oder?
Ja, ja, ich überlege gerade nur, wenn einer 28 Tore pro Saison erzielt, das ist übrigens genauso viel, wie der erste FC Köln in dieser Saison geschossen hat. Also wenn ein Stürmer 28 Tore schießt, ob der dann sozusagen als Ersatz oder als Backup irgendwo hinkommt, na, warten wir mal ab. Also er ist natürlich jemand, der bei dieser Trefferzahl, bei dieser Entwicklung, die er da genommen hat, und dann aufgrund dieser Ausstiegsklausel, die es ja nun mal gibt in dem Vertrag mit dem VfB Stuttgart, ist er quasi ein Schnäppchen. Das heißt natürlich, dass da etliche Interessenten schon ihren Hut in den Ring geworfen haben und mit Sicherheit schon vorgesprochen haben bei Serhou Guirassys Berater. Gleichzeitig der VfB Stuttgart, auch das ist ja nicht uninteressant, der VfB Stuttgart geht ja durchaus selbstbewusst in die Gespräche um die Zukunft von Guirassy. Fabian Wohlgemuth, der Sportdirektor, hat jetzt nochmal gesagt, also wir sind absolut nicht chancenlos, was einen Verbleib von Guirassy angeht. Ich meine, logischerweise, das müssen die natürlich sagen, also das Signal, das sie nach außen senden, das darf ja nicht anders lauten, als wir wollen den halten. Ansonsten wäre es ja fatal, kaufmännisch gesehen auch. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie, gerade weil sie ja jetzt auch, sie haben ja diese Vizemeisterschaft errungen, haben den zweiten Platz errungen. Das bedeutet natürlich auch nochmal, dass eine höhere Garantiesumme nach Stuttgart fließen wird aus dem Marketingpool der Champions League, auch was die Fernsehgelder angeht, die nationalen Fernsehgelder angeht, in der kommenden Saison, was die Verteilung angeht, da gilt ja noch der alte Schlüssel, werden sie auch nochmal richtig gut verdienen. Also wer weiß, vielleicht gelingt es ihnen ja tatsächlich, ihn nochmal dazu zu bewegen, ein Jahr beim VfB Stuttgart dran zu hängen. Er hat jetzt die große Bühne, er hat jetzt die Bühne Champions League. Wenn ein ganz großer kommt aus England, aus der Premier League beispielsweise, und er dahin gehen will, ich glaube, dann werden sie kaum Möglichkeiten haben, ihn noch vom Bleiben zu überzeugen. Aber wenn jetzt beispielsweise Borussia Dortmund in der Pole Position sein sollte, dann kann der VfB Stuttgart natürlich auch nicht ganz zu Unrecht darauf beweisen, hör mal, Seru, guck doch mal auf die Tabelle, was wir in dieser Saison geschafft haben, was wir hier aufgebaut haben. Also warten wir es mal ab. Ich glaube, dass das sehr, sehr spannend wird. Und ich glaube, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass der BVB bestimmt nicht der einzige Interessent an diesem Spieler ist.
Nein. Das auf keinen Fall. Interessant war übrigens auch, Gerasi ist gestern auch ähnlich wie Marco Reus und Marius Wolf beispielsweise auf den Zaun geklettert. Der Stuttgarter Fans hat sich da nochmal bedankt für den Support und meinte dann sowas wie, die Saison war schon geil, nächste Saison würde aber noch besser. Muss man mal gucken, ob er jetzt nur über seine Zukunft gesprochen hat. Ja. Finanziell würde es auf jeden Fall für ihn besser werden, sollte er wechseln. Also ich glaube, das kann man festhalten.
Das ist richtig, aber Manni, eins muss man zu diese Aktionen, wenn Spieler am letzten Spieltag sich vor die Kurve stellen und dann aus der Emotionalität heraus irgendwas erzählen. Also da habe ich schon Dinge erlebt, da sind Sachen versprochen worden, die dann alle nicht gehalten worden sind. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Andi Möller mal mit einem Megafon vor die Südtribüne getreten ist und sich darüber beschwert hat, dass in den Zeitungen ständig berichtet würde, dass er angeblich kurz davor stehen würde, den BVB zu verlassen. Und also sie sollen sich doch da nicht verrückt machen lassen, das sei absoluter Blödsinn. Und was passierte am Ende der Saison? Andi Möller ging. Also wie gesagt, das muss man, ich glaube, das muss man immer ein bisschen einordnen. Aus der Emotion heraus werden viele Dinge gesagt und ich will ihm auch gar nichts unterstellen. Ich glaube, der wird es wahrscheinlich in dem Moment, fasste sich dann ja auch noch ans Herz, also sozusagen an das VfB-Wappen. Ich glaube, dass er es tatsächlich in diesem Augenblick auch so empfunden hat, wo er es gesagt hat. Ob das tatsächlich bedeutet, dass er auch nächste Saison beim VfB Stuttgart ist, das muss es nicht unbedingt bedeuten.
Das stimmt, das stimmt. Ja, wir beobachten das natürlich weiter und sind sehr gespannt. Ich glaube, fest steht aber trotzdem, egal ob es jetzt Gerasi wird oder dann ein anderer Name nochmal ins Spiel gebracht wird, der BVB wird auf dieser Position nachrüsten müssen, weil auch, glaube ich, neben Füllkrug so ein Stück weit die Alternativen ausgehen. Klar, Sebastian Haller, Moukoko, wir wissen, glaube ich, alle um die Rolle, die in der Saison aktuell gespielt haben. Und ja, dann wartet natürlich da schon eine Menge Arbeit auf Sven Mislintat, Sebastian Kehl, auch Lars Ricken und Co. Also da wird sich im Sommer definitiv was tun und ich würde es auch nicht mal ausschließen, dass sich da auf jeder Position, in jeder Positionsreihe was tun wird.
Auf jeden Fall.
Was Transfers angeht. Olli, 13 Tage noch. 13 Tage sind es noch. Ich glaube, die BVB-Fans, der ein oder andere wird wahrscheinlich schon Strichliste führen. Wenn man mal nach Flügen guckt, ist ja Wahnsinn. Ne? Also kurz nachdem das ja feststand mit diesem Finale in London, sind diese Preise ja explodiert. Ja. Das war ja, normalerweise habe ich mal geguckt, bekommst du an einem Wochenende früher oder später ein Flug zwischen Dortmund und London zwischen 20, 30, 40 Euro. Und ja, das ist mal schnell so eine Preissteigerung von knapp 1000% oder so. Also die sind richtig, richtig teuer. Aber das zeigt ja auch nur, dass diese Vorfreude immens ist, Olli. Und du hast uns ja eine kleine Erinnerung mitgebracht. Deshalb würde ich sagen, wir freuen uns ja jetzt schon alle wie Bolle auf dieses Erlebnis da in Wembley. Und vielleicht kannst du uns ja da nochmal noch heißer machen, als wir ohnehin schon sind. Und deshalb würde ich vorschlagen, hier kommt unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, hier kommt euer Heißmacher, hoffe ich zumindest. Ich habe mir gedacht, klar, logischerweise Champions-League-Finale, drittes Champions-League-Finale in der Geschichte von Borussia Dortmund. Und ich gehöre wirklich zu den, ja, und ich, das kann man so sagen, weil das empfinde ich auch so, zu den privilegierten Menschen, die tatsächlich beide Champions-League-Finals erlebt haben, sowohl 2013 als auch 1997, die ja, dürfte sich rumgesprochen haben, etwas unterschiedlich ausgegangen sind. Und weil, den Satz hat man relativ häufig gehört jetzt in den letzten Tagen, das Beste zum Schluss kommt, fangen wir mal mit dem, zumindest was den Ausgang angeht, etwas weniger guten Champions-League-Finale an. Wir blicken zurück auf das deutsche Champions-League-Finale in Wembley 2013 mit Jürgen Klopp. Und da stellen wir fest, dass es zumindest was die Saison, die diesem Champions-League-Finale vorausgegangen ist, war die Saison 2012-2013, dass es da durchaus Parallelen zu der aktuellen Situation von Borussia Dortmund gibt. Vielleicht sogar erstaunlich viele Parallelen. Nehmen wir erstmal die Bundesliga-Saison. Also logischerweise, die Platzierung von Borussia Dortmund ist ja bekannt. 2012, eines der erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte. Das Double wurde gewonnen. Man wurde deutscher Meister zum zweiten Mal hintereinander. Gewann dann auch noch den DFB-Pokal, rasierte die Bayern regelrecht im Finale mit 5:2. Und logischerweise war die Erwartungshaltung an die Bundesliga-Saison darauf relativ hoch. Der BVB konnte dem nicht so richtig gerecht werden. Es gab auch ein paar Umstrukturierungen in der Mannschaft. Also Shinji Kagawa ging damals zu Manchester United. Das war der offensive Spielmacher beim BVB. Dafür kam ein verlorener Sohn zurück, Marco Reus. Das brauchte allerdings so ein bisschen Eingewöhnungszeit zunächst mal. Und am Ende der Bundesliga-Saison, wie gesagt, wurde der BVB Vizemeister hinter den Bayern, aber mit einem sehr, sehr deutlichen Abstand, nämlich mit 25 Punkten. Und wenn man sich mal die aktuelle Tabellensituation anguckt, klar, BVB wäre heute froh, wenn man Tabellenzweiter geworden wäre. Man ist Tabellenfünfter am Ende dieser Spielzeit und man hat auf Bayer Leverkusen, ich meine, das ist ja wahnsinnig, wie stark Bayer Leverkusen diese Saison ist. Die haben 90 Punkte, der BVB hat 63 Punkte. Das sind 37 Punkte Rückstand. Ist eine Hausnummer. Aber wie gesagt, damals schon 25 Punkte Rückstand auf die Bayern, der BVB in dieser Saison 12-13. Und in der Champions League, nachdem man in den Vorjahren, obwohl man da in der Liga sehr erfolgreich war mit den beiden Meisterschaften, konnte man international nicht viel reißen. Und in der Champions League erwischte man eine regelrechte Todesgruppe. Real Madrid, Ajax Amsterdam, Manchester City hießen die Gegner. Ajax und Man City waren Landesmeister. Also viel schwerer geht's eigentlich nicht. Parallele zur aktuellen Saison. Auch da haben natürlich viele gesagt, bei dieser schweren Vorrundengruppe mit PSG, mit Newcastle, mit Milan, kann es auch unter Umständen mal sein, dass man nicht weiterkommt. Der BVB kam diesmal durch, kam damals durch, übrigens ganz ohne Niederlage, wurde Gruppenerster. Naja, weiterer Verlauf, Schachtar Donezk Achtelfinale, das war eine relativ klare Angelegenheit, 3:0 im Rückspiel nach dem 2:2 in der Ukraine. Viertelfinale Malaga, oft drüber geredet worden, dieses sensationelle 3:2 im Rückspiel, obwohl man bis zur 90. 1:2 hinten lag. Dann das Halbfinale, erneut Real Madrid, diese Gala von Robert Lewandowski, 4:1. Kurz vorher war ja dieser Götze-Abgang zu den Bayern bekannt geworden. Rückspiel Bernabeu, Roman Weidenfeller, tolle Leistung, nur 0:2. Man zog also ein nach Wembley. Naja, und dieses Spiel, das war eins, wo man, ich finde, nicht sagen kann, dass Borussia Dortmund unterlegen war. Also der eine oder andere wird sich vielleicht auch noch erinnern an diese etwas seltsame Inszenierung vor dem Spiel, als da auf einmal ja so Wikinger-Ritter in den Farben von Bayern München Borussia Dortmund einliefen, angeführt von Lars Ricken und von Paul Breitner. Das war etwas skurril. Das Spiel hat der BVB sehr gut begonnen. Das war so ein typischer Klopp-Stil, hat die Bayern mit starkem Pressing unter Druck gesetzt, hatte auch relativ früh Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Erst so nach einer halben Stunde konnten die Bayern sich so ein bisschen lösen. Trotzdem, so von ihren Superstars Robben und Ribéry war nicht besonders viel zu sehen. Dann allerdings in der 60. Spielminute, da blitzte dann die Klasse von Ribéry auf, legte den Ball an gleich drei Dortmundern Verteidigern vorbei, konnte ihn zu Robben durchstecken, der ging bis zur Grundlinie, legte dann zurück und weil alle Dortmunder Verteidiger sich auf Robben konzentriert hatten, stand Mandzukic ziemlich frei, die Bayern gingen in Führung, dann gab es dieses Foul von Dante an Marco Reus, ein fauler Elfmeter, den hat dann İlkay Gündoğan zum 1:1 verwandelt. Es gab dafür, das war ganz interessant, keine gelbe Karte für Dante, der vorher bereits verwarnt war. Aber damals war die Regelung so, dass man gesagt hat, okay, wenn es einen Strafstoß gibt, gibt es keine Doppelbestrafung. Also hat der Schiedsrichter nicht gelb gezückt, was viele BVB-Fans gefordert hatten. Das wäre nämlich der Platzverweis für Dante gewesen. Es gab auch vorher schon mal Aufregung, ein Ellbogencheck von Franck Ribéry gegen Lewandowski. Der wurde nicht geahndet. Auch das hätte möglicherweise eine Dezimierung der Bayern bedeuten können, weil Ribéry war zu dem Zeitpunkt bereits gelb verwarnt. Naja, und dann muss man sagen, eigentlich nach dem 1:1, dann wurden die Bayern stärker und sie haben es dann letztendlich tatsächlich aufgrund ihrer individuellen Klasse, Ribéry und Robben, entschieden. Ribéry setzt sich gegen Piszczek durch, toller Pass auf Robben und der umkurvt Mats Hummels und das war das 2:1 in der 88. Spielminute. Es war anschließend natürlich erstmal ja, eine große Niedergeschlagenheit bei allen Borussen dann im Wembley-Stadion. Ich kann mich noch erinnern, es gab eine sehr bemerkenswerte Pressekonferenz und zwar mit Jupp Heynckes, dem damaligen Bayern-Trainer. Es war klar, dass das sein letztes Spiel als Bayern-Trainer war. Anschließend übernahm Pep Guardiola. Und dann sagte Jupp Heynckes tatsächlich mitten in diese Dortmunder Enttäuschung hinein, also er freue sich im Hinblick, das war ja klar, auf die kommende Saison auf Mario Götze. Und dann sagte der wörtlich, und wenn dann auch noch Robert Lewandowski dazukommt, dann haben die Bayern eine perfekte Mannschaft. Und das war natürlich ein Schlag auf die 12. Also ich weiß bis heute nicht, warum, das passt eigentlich nicht zu Jupp Heynckes, den ich immer als tadellosen Sportsmann erlebt habe, warum er das gemacht hat. Ich glaube, da ist ihm einfach was durchgegangen in der Situation. Auf jeden Fall hat das natürlich für Riesenwirbel gesorgt, denn dass die Bayern tatsächlich versuchen, Robert Lewandowski schon zur nächsten Saison zu verpflichten, das war unbekannt. Der hatte noch ein Jahr Vertrag beim BVB und ich kann mich erinnern, dieses Thema hat auch so ein bisschen dann abends das Bankett in London, was der BVB ausgerichtet hat, übrigens in einer wunderschönen Location, das war das Naturkundemuseum in London, da standen also so alte, gigantische Skelette von Dinosauriern herum und so weiter und da sollte also richtig Party gemacht worden werden. Stargast war Helene Fischer, die im kurzen schwarz-gelben Minikleidchen auftrat, aber irgendwie...
Oh Gott.
Ja, in der Tat, das habe ich auch gesagt. Also ich bin Heavy-Metal-Fan, also für mich war das gar nichts, aber selbst für Schlager-Fans, die es ja auch geben soll unter den BVB-Fans und Mitgliedern, die da anwesend waren, war das auch nichts, weil keinem stand wirklich so richtig der Sinn nach Party. Es wurde dann trotzdem eine relativ lange Nacht, also da wird es keinen Schlaf geben nach Champions League Finals, egal wie die ausgehen. Entweder man feiert durch oder man bekämpft den Frust dann auch natürlich unter Zuhilfenahme des einen oder anderen Bieres und so ist es auch damals gewesen. Wir sind mehr oder weniger ohne Schlaf zurückgefahren, dann nach Dortmund, aber die Stimmung war irgendwie, ja, leicht verkatert, was jetzt nicht nur an unserem Zustand lag, sondern an diesem Ergebnis und an dieser Tatsache, Mensch, Götze geht und jetzt geht möglicherweise Lewandowski auch noch. Den hat man ja dann tatsächlich noch ein weiteres Jahr in Dortmund halten können. Aber die Tatsache, dass man wusste, der will auch weg und diese Mannschaft, die tatsächlich in dieser Ära Jürgen Klopp diese beiden Meisterschaften eingefahren hat, die es bis ins dieses Champions League Finale 2013 geschafft hatte, die wird auseinanderfallen. Das war so der Gedanke, den die meisten Menschen im Kopf hatten bei der Rückreise damals aus London. Also das war, ja, das war völlig anders als logischerweise die Stimmung damals nach dem Finale 1997. Aber es gehört halt auch zur Geschichte des BVB. Und nur ganz kurz zum Schluss, ich fand es sehr interessant, als der BVB sich qualifiziert hatte für das Finale und dann am anderen Tag das Halbfinale, das zweite Halbfinale, das Rückspiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern ausgetragen wurde. Ich habe immer gesagt, Mensch, eigentlich wäre das besser, wenn die Bayern ins Finale einziehen würden, weil in dieser Saison sind die Bayern zu packen. Und viele BVB-Fans, das habe ich dann festgestellt, haben diesen Gedanken von mir zwar geteilt, wollten aber trotzdem nicht die Bayern im Finale als Gegner haben, weil dieses Erlebnis von 2013 in den Köpfen noch eine Rolle spielt. So nach dem Motto, bitte nicht wieder gegen die Bayern, denn sollte es gegen die Bayern eine Niederlage geben, dann wäre sozusagen all das Schöne, was man sich aufgebaut hat durch diese starke Champions-League-Saison, dann wäre das sozusagen psychologisch gesehen pulverisiert gewesen. Finde ich interessant, dass man so denkt, weil man muss einfach deutlich sagen, finde ich, also Real Madrid ist der deutlich, deutlich schwerere Gegner als die Bayern. Oder wie siehst du das, Manni?
Ja, absolut. Also ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Der BVB hat ja auch in der Saison gerade auch in München gezeigt, dass sie Bayern schlagen können. Und die Bayern sind absolut schlagbar in dieser Saison. Das hat auch das Wochenende wieder gezeigt. Und trotzdem kann ich diesen Gedankengang schon sehr, sehr gut nachvollziehen. Klar, wenn du gewinnst, alles fein, aber es bleibt eben in einem Champions-League-Finale auch eben eine Restchance, sag ich mal, oder ein Restrisiko, dass du das eben verlierst. Das kann sehr, sehr gut auch der Fall sein. Und solltest du das verlieren, kann dich das natürlich schon auch nochmal ganz, ganz hart zurückwerfen. Also ich glaube, dieses letzte Finale da in London hängt eh noch allen gefühlt in den Knochen. Von daher glaube ich, ist das schon, sind schon auch alle zufrieden mit Real Madrid. Und übrigens, ich weiß nicht, wie es dir geht, Olli, ich bin's auch. Ich finde, so ein deutsches Finale, klar ist das für den deutschen Fußball natürlich ein wahnsinniger Ritterschlag, findet jeder cool, aber so ein Finale Real Madrid gegen Borussia Dortmund in London. Ich glaube, da muss ich Mats Hummels auch recht geben, der sich natürlich auch wieder dazu geäußert hat und meinte, mehr geht eigentlich nicht. Also das sehe ich ähnlich.
Das ist so. Das internationale Flair ist natürlich was ganz anderes, wenn du auf Real Madrid im Finale triffst, als wenn es tatsächlich eine deutsche Paarung gewesen wäre. Ich meine nur, grundsätzlich wären die Bayern der leichtere Gegner gewesen.
Das auf jeden Fall.
Aber es ist jetzt mehrheitlich nun mal gegen mich entschieden worden. Und dann füge ich mich dem natürlich.
Gott sei Dank. Nein, ich glaube, das ist so das Größte, was in dieser Saison noch aussteht. Wird nicht leicht, da die Spanne hochzuhalten. Das besprechen wir vielleicht nächste Woche dann auch nochmal ausführlicher.
Genau.
Wir haben ja noch eine Folge vor dem großen Spiel. Ich freue mich auf diese zwei Wochen, die jetzt dann kommen, enorm.
Ich mich auch. Es bedeutet ein bisschen Arbeit. Hatten wir eigentlich vielleicht auch mal gedacht, Mensch, nach der Bundesliga-Saison vor der EM könnten wir ein klein wenig durchschnaufen. Nein, es ist anders gekommen, aber mein Gott, spätestens dieses Erlebnis Wembley, das dürfte nicht nur uns, sondern viele für einiges in dieser Spielzeit entschädigen. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Woche und bleibt uns treu. Und wie gesagt, wir hören uns noch einmal vor Wembley und dann logischerweise nach Wembley. Egal wie es ausgeht, hören wir uns auch nochmal. Ne? Bis dann.
Schöne Woche euch. Olli, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.